Die Idee ist immer so einfach. Die besten Mittel gegen Gestationsdiabetes sollen eigentlich Lifestyle-Interventionen sein. Die Umsetzung ist wie immer bei diesem Thema unendlich schwer. Die Frage ist, was wirkt denn eigentlich und wie?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 24. Februar 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Die Zahl der Frauen mit Gestationsdiabetes steigt stetig an. Lifestyle-Interventionen sollten das eigentlich reduzieren können. Die Frage ist, welche Maßnahmen tatsächlich wirken. Dazu gibt es eine Meta-Analyse einer internationalen ForscherInnengruppe, die gerade im British Medical Journal erschienen ist. Erst- und Letztautorinnen kommen von der University of Liverpool. Wir haben darüber gesprochen mit Baptist Gallwitz. Er ist der Pressesprecher der Deutschen Diabetesgesellschaft und der ehemalige stellvertretende Direktor der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum Tübingen. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Ein Gestationsdiabetes ist es dann, wenn der gestörte Glukosestoffwechsel erstmals in der Schwangerschaft auftritt oder erkannt wird. Dazu muss die Blutzuckermessung im nüchternen Zustand über 92 Milligramm pro Deziliter liegen. Oder ihr kennt das, der Glukosetoleranztest, der muss nach einer Stunde bei über 180, nach zwei Stunden über 153 Milligramm pro Deziliter liegen. Typischerweise kommt es dazu im zweiten oder im dritten Trimenon durch eine zunehmende Insulinresistenz, die zum Beispiel durch Plazentahormone vermittelt werden kann. Das Ganze birgt erhebliche Risiken sowohl für die Mutter als auch für das ungeborene Kind während der Schwangerschaft. Das Risiko für Totgeburten und Frühgeburten steigt, ebenso das Risiko für eine Präeklampsie oder für einen benötigten Kaiserschnitt durch zum Beispiel übergroße Feten. Und damit steigt dann auch das Risiko bei der Mutter für Geburtstraumata. Langfristig ist das Ganze natürlich sowohl für Mutter als auch für Kind auch relevant, weil das die Entstehung von einer Adipositas begünstigt und eines Typ-2-Diabetes, der sich bei der Mutter manifestiert bzw. beim Kind dann irgendwann entsteht. Und damit steigt auch das Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen, sowohl bei Mutter als auch beim Kind. Deswegen ist es relevant, dass die Inzidenz und die Prävalenz des Gestationsdiabetes in Deutschland zunehmen. Dazu gibt es Daten des Robert-Koch-Instituts. Die zeigen einen kontinuierlichen Anstieg von 2013 bis 2021 von 2013 4,7% auf 2021 8,5%. Damit sind 2021 mehr als 60.000 Frauen betroffen gewesen. Die Gründe sind vielfältig und natürlich spielen auch Bewegungsmangel, Ernährung und ein bestehendes Übergewicht bei der Schwangeren eine Rolle. Und deswegen kommen wir Ärzte auch wie immer mit Lebensstilveränderungen um die Ecke. Obwohl wir wissen, dass die dramatisch schlecht umzusetzen sind. Wir hatten letztes Jahr das große Thema Adipositas mit Verhältnis- und Verhaltensprävention bzw. Therapie. Das empfehle ich nochmal zum Nachhören auch in diesem Kontext. Das heißt, den Schwangeren wird geraten, dass sie sich kalorienbewusst ernähren sollen, hochglykämische Lebensmittel reduzieren sollen, den Anteil von Ballaststoffen an der Ernährung erhöhen sollen und dass sie zum Beispiel bei der Bewegung Wert auf ein moderates Ausdauertraining, zum Beispiel eine Schwangerschaftsgymnastik, legen sollen und vielleicht mit dem Walken anfangen sollen. Ich stelle jetzt mal dahin, wie realistisch das in einer sowieso schon stressvollen Phase wie der Schwangerschaft ist, das dann umzusetzen, was auch außerhalb von Schwangerschaften kaum gelingt. Aber sei es drum. Es gibt randomisierte Studien und systematische Übersichtsarbeiten mit Berichten über eindeutige Vorteile dieser Lebensstilinterventionen im Studiensetting, um die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft zu begrenzen. Allerdings zeigen selbst diese Studiendaten eine Inkonsistenz der Ergebnisse bei der Auswirkung auf den Schwangerschaftsdiabetes. Deswegen gibt es eigentlich einen Mangel an belastbaren Belegen, um entscheiden zu können, welche Lebensstilinterventionen denn jetzt eigentlich in der Schwangerschaft angeraten werden sollen. Und genau darum dreht sich diese neue Meta-Analyse der internationalen Forschendengruppe, um da etwas beizutragen. In dieser Meta-Analyse sind Originaldaten einzelner Teilnehmerinnen aus verschiedenen Studien ausgewertet worden, in der Summe mehr als 36.000 Patientinnen. Und dann sind verschiedene Interventionen miteinander verglichen worden, auch dann, wenn die gar nicht ursprünglich gegeneinander getestet worden sind. Und es gab Subgruppenanalysen zu unterschiedlichen Fragestellungen. Das Ziel war, die Effektivität verschiedener Lebensstilinterventionen in der Schwangerschaft bewerten zu können. Also Ernährung, Bewegung, kombinierte Programme, das Ganze. Dazu hat man die Variation des Effekts auf verschiedene Parameter wie BMI verglichen und dann versucht, ein Ranking durchzuführen der verschiedenen Interventionen nach ihrer jeweiligen Wirksamkeit. Die zentrale Erkenntnis ist, dass die Interventionen breit wirken und es kaum eine Beschränkung bei bestimmten Subgruppen von Patientinnen gibt, mit Ausnahme der Bildung, da kommen wir gleich noch drauf. Das heißt, jüngere und ältere Schwangere profitieren gleichermaßen, Erstgebärende und Mehrfachgebärende. Da gibt es keinen wesentlichen Unterschied und es gibt auch jetzt bezüglich Ethnien zum Beispiel keine dramatischen Unterschiede. Allerdings beim Bildungsniveau kommt heraus, dass Frauen mit einem niedrigeren Bildungsstand weniger von den Interventionen profitiert haben als Frauen mit einem höheren Bildungsniveau. Gruppenformate für die Lebensstilintervention waren am effektivsten, das überrascht nicht. Und neu ausgebildete TrainerInnen für die Intervention, also diejenigen, die die Schulungen leiten, haben bessere Effekte erzielt. Bei Einzelinterventionen, wenn man sich um die einzelne Schwangere gekümmert hat, dann war Bewegung am effektivsten. Das hat sich zum Beispiel auf das Risiko für zu große oder zu kleine Neugeborene nach Gestationsalter positiv ausgewirkt. Wir wollten von Baptist Gallwitz wissen, wie er denn diese Meta-Analyse einordnet. Er sagt uns im Gespräch mit einer Dosis Wissen, dass das aus seiner Sicht eine gute und sehr sorgfältig gemachte Meta-Analyse ist, weil sie versucht hat, die individuellen Patientendaten möglichst komplett in die Analyse reinzubringen. Das war immerhin bei 68% der Studiendaten, also mehr als 2/3, auch erfolgreich. Außerdem ist die Meta-Analyse schon von sich aus sehr groß mit den mehr als 30.000 Teilnehmerinnen. Der Gesamtzeitraum von Studien, die eingeschlossen worden sind, umfasst die Jahre von 1990 bis 2025. Allerdings, sagt Baptist Gallwitz, sind die neueren Studien aus den vergangenen Jahren, wo kontinuierliche Glukosedaten messbar und damit auswertbar waren, am wertvollsten. Und die Autoren haben sich die Mühe gemacht, die absolute Risikoreduktion für das Auftreten von Gestationsdiabetes zu berechnen und haben das in der Studie angegeben. Die Ergebnisse, sagt Baptist Gallwitz, sind so, dass sie die bisherige Erkenntnis zum Thema ergänzen bzw. erweitern. Zum einen wurden globale Daten ausgewertet, das ist neu. Und ebenfalls neu ist das Ergebnis, dass der mütterliche Body Mass Index oder das Alter weniger eine Rolle spielen beim Risiko für Gestationsdiabetes oder für das Ansprechen auf eine Intervention, aber dass andererseits die Bildung eben eine sehr wichtige Rolle spielt. Das ist bislang noch nicht gezeigt worden. Und das ist wichtig für die Versorgungslage und für die Strategie, wie man Gestationsdiabetes verhindern will. In der Konsequenz, sagt Baptist Gallwitz, sollte eine Ernährungsberatung sehr früh stattfinden, am besten schon vor der Schwangerschaft. Die Deutsche Diabetesgesellschaft, also seine Organisation, fordert als politische Maßnahme eine verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung, zum Beispiel mit dem Nutri-Score, auf einem barrierefreien Level. Also so, dass man das auch unabhängig von der Bildung verstehen kann, was damit ausgesagt wird. Damit man zum Beispiel in der gleichen Nahrungsmittelgruppe einen Vergleich anstellen kann, ob ein Produkt, das man gerade im Supermarkt in der Hand hat, für einen selbst eher günstig oder eher ungünstig ist. Und dann, sagt er, sollte man diejenigen, die ein hohes Risiko für einen Gestationsdiabetes haben, mit besonderen Angeboten versorgen. Das ist wichtig, dass die niederschwellig sind und effektiv in der Umsetzung. Und da könnten zum Beispiel heute auch digitale Apps helfen. Ganz wichtig ist eben der Punkt, dass man im Hinterkopf behalten sollte für die Versorgung, dass die Effekte von Lebensstilinterventionen bei niedrigen Bildungsständen nicht so ausgeprägt sind. Deswegen sollte man sich um diese vulnerable Gruppe umso mehr bemühen. Und einen Punkt, den er macht, den finde ich noch ganz besonders wichtig. Im Themenbereich Gestationsdiabetes, da sind es vor allem die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die sich um das Thema bemühen. Aber in Wahrheit müsste das Thema ja viel früher losgehen, noch bevor Frauen schwanger werden. Und überall da, wo wir auch an sich schon wissen, wie schwer es mit den Lebensstilinterventionen ist. Und da ist die Frage, dass wir dann relativ schnell wieder in diese Diskussion reinrutschen mit dem Umfeld, in dem man lebt und inwiefern man das eigentlich beeinflussen kann und der Schuld, die man dann bei einzelnen Patientinnen ablädt, wenn man sagt, jetzt sind sie schwanger und ein Gestationsdiabetes entsteht und dann komme ich mit der Keule, sie sollten mal ihr Leben verändern. An der Umgebung ändert sich aber gleichzeitig nichts. Daran ändert natürlich auch diese Meta-Analyse nichts, aber das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir die politischen Folgen für die Versorgung der schwangeren Frauen diskutieren und welche Angebote wir eigentlich machen sollten. Das sagt auch Baptist Gallwitz, es ist ein gesellschaftliches Problem, nicht nur ein Problem für Gynäkologinnen und Gynäkologen, sondern auch für HausärztInnen und InternistInnen. Und unterm Strich bleibt deswegen natürlich die Erkenntnis ein Stück weit schwierig und ärgerlich, weil wir eben an den Verhältnissen viel weniger schnell etwas verändern können als vermeintlich am Verhalten, obwohl wir das ganz genauso wenig verändern können. Wenn euch das Thema tiefer interessiert, dann empfehle ich euch neben den Folgen zu Adipositas aus dem letzten August hier auf dem Kanal von Ne Dosis Wissen noch unseren Podcast Der Zuckerdetektiv. Der richtet sich vor allem an Patientinnen und Patienten, leicht verständlich umgesetzt, alles zum Thema Diabetes, gibt's auch überall, wo ihr Podcasts findet. Das war die Folge Ne Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Danke, dass ihr Ne Dosis Wissen hört.
Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.